kriminell oder terroristisch. Rechtsextreme Gruppe vor Gericht. Ja, heute verhandelt hier bei uns der Staatsschutzsenat und das kommt relativ selten vor in Thüringen. Aber es gibt gute Gründe, warum der verhandelt, denn es geht um eine brandgefährliche Gruppe. Wir sprechen darüber in dieser Folge, in unserer neuen Folge und wie immer hören Sie eine neue Folge alle zwei Wochen montags in der App der ARD Audiothek. Und jetzt geht's los.
ARD.
Und wenn ein Prozess so viel Brisanz hat, dann ist MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann natürlich dabei. Hi Conny.
Hallo Ali.
Ja Conny, schieß los, erzähl mal, worum geht's uns denn heute?
Es geht um die rechtsextreme Kampfsportgruppe Knockout 51. Da haben wir schon mal einen Podcast gemacht, als der Prozess losging. Da ist nämlich Anklage erhoben worden von der Generalbundesanwaltschaft. Das ist ja nun relativ selten in Thüringen. Da geht's halt immer darum, dass der Staat in Gefahr gebracht wird. Und in dem Fall ging es um die Gründung und die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Generalbundesanwalt hat angeklagt. Zuständig ist in diesem Fall der Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht, eben beim Anklagevorwurf terroristische Vereinigung. Und es ist fast ein Jahr verhandelt worden, 55 Verhandlungstage. Es sind 500 Chats ausgewertet worden, die werden dann vorgelesen. Es sind 500 Gespräche ausgewertet worden, also abgehörte Gespräche. Und das sind mitnichten nur Sprachnachrichten und Telefone. Da ist sogar sind Gespräche aus dem Auto abgehört worden und aus Räumen. Also das ist ein sehr, sehr großes Ermittlungsverfahren gewesen, was da geführt wurde mit einem immensen Aufwand, um es vorwegzunehmen. Es hat zu einer Verurteilung geführt, aber nicht zu der, die der Generalbundesanwalt angestrebt hat.
Ich habe gerade mal kurz nachgerechnet, 55 Verhandlungstage in einem Jahr, hast du gesagt. Mhm. Da wurde also schon auch regelmäßig geladen zu Gericht. Ne?
Ja. Mhm. Und die waren zum Teil sehr lang, diese Verhandlungstage.
Zum Urteil und zu den Details kommen wir natürlich im Laufe des Podcasts, denn die Frage steht im Raum, waren die Angeklagten der Gruppe Knockout 51 eine terroristische Vereinigung oder eine kriminelle Vereinigung? Die 51 steht übrigens für die Buchstaben E und A im Alphabet, also das Kennzeichen für Eisenach, da wo die Gruppe aktiv war. Aktiv klingt aber für das, was sie gemacht haben, ein bisschen zu harmlos. Conny, erzähl mal, was haben die Angeklagten denn gemacht?
Das waren vor allen Dingen Körperverletzungsdelikte. Es klingt immer so blöd, wenn man sagt, betroffen war vor allem der politische Gegner. Das sind ja alles Menschen. Aber ich kann jetzt einfach mal nicht anders sagen, Menschen, die die Angeklagten der linken Szene zugerechnet haben. Da sind Körperverletzungen passiert. Da haben die Menschen heute noch darunter zu leiden. Also ganz erheblich sind die verletzt worden. Einer, dem ist das Gesicht gleich mehrfach gebrochen worden. Also das ist aufgezählt worden. Augenhöhle, Kiefer, Mittelgesicht. Ganz, ganz erheblich. Die Gruppe hat tatsächlich als Gruppe agiert. Sie ist gesichert rechtsextremistisch, sie ist gesichert nationalsozialistisch und sie ist als eine Art Ordnungsmacht neben der staatlichen Macht aufgetreten. Das hieß es in der Urteilsbegründung und sie wollte unter anderem ihr Viertel sauber halten. Sauber halten im Sinne von, dort sollten keine Junkies, keine Drogenabhängigen irgendwie rumhängen, sich aufhalten oder gar was kaputt machen. Und auch niemand aus der linken Szene und, ich muss das Wort jetzt mal benutzen, keine Assis. Das wollten die da auch nicht haben. Und irgendwann hat mal jemand angerufen und hat gesagt, hier Leute, da machen irgendwelche Junkies gerade irgendwas kaputt. Und da sind die zum Beispiel ausgerückt und haben Leute zusammengeschlagen, ohne Vorwarnung oder so. Einfach da hat es schwere Verletzungen gegeben. Dann ist eine Geschichte genau beschrieben worden. Da ging es um eine private Geschichte. Da hatte nämlich die ehemalige Freundin von einem der Angeklagten plötzlich Kontakt zu irgendjemandem anderen, da in irgendeiner Disco oder irgendeinem Club. Da hat tatsächlich jemand angerufen, hat gesagt, hier, die reden miteinander oder die machen rum oder weißt du, Kuckuck was. Und dann sind die angerückt. Der Betroffene ist zu sozusagen dem, mit dem seine Ex gesprochen hat, hin. Die anderen haben zu den ganzen Truppenteilen, die da waren, gesagt, ihr macht jetzt nichts und der hat den verprügelt. Mhm. Und hat gesagt, du redest nicht mit der. Ist jetzt kurz gefasst und so. Und da hat sich sozusagen der Gruppencharakter natürlich auch gezeigt. Und der Vorsitzende hat es gesagt, die haben das ganz stark durchgezogen. Einer für alle, alle für einen. Auch wenn es um private Sachen ging. Also sie wollten schon eine ganz starke Autorität sein.
Das sind heftige Vorwürfe, aber war die Gruppe deshalb eine terroristische Vereinigung oder doch nur in Anführungszeichen eine kriminelle Vereinigung? Das muss der Senat entscheiden. Aber bevor wir dazu kommen, hören wir erstmal, wieso die Atmosphäre im und vor dem Gerichtssaal war.
Also es ging los, drei Angeklagte kamen aus der Freiheit, einer wurde kam aus der Untersuchungshaft und es ging damit los, dass einer der erste Angeklagte saß und sagte zu den Zuschauern, nächste Woche fahren wir nach Sylt.
Mhm. Okay.
Ja, irgendjemand hat dann von den Zuschauern gesagt, Contenance, Contenance. Also muss man glaube ich nicht kommentieren.
Nee. Okay, also so, okay, das spiegelt, glaube ich, ganz gut die Atmosphäre dann auch im Gerichtssaal wieder. Bei so einem Fall, Staatsschutz und Senat, wenn die eine Rolle spielen, ist wahrscheinlich auch das, oder dann ist auch das Medieninteresse groß, ne?
Das Medieninteresse ist groß. Wir waren mal fast mehr als eine Stunde eher da, weil eine riesige Schlange vor dem Oberlandesgericht war. Das waren aber vor allen Dingen Freunde und Familie der Angeklagten und natürlich auch Menschen aus der linken Szene und natürlich ganz viele Prozessbeobachter auch. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass da auch die Ermittler, egal welche, ob Verfassungsschutz, Polizei, dass da auch jemand sitzt, um zu gucken, vielleicht, wer kommt denn da, wer gehört denn da dazu, wer klatscht denn da Beifall. Es steht überall auch Polizei draußen. Selbst wir haben uns kontrollieren lassen müssen an dem Tag. Trotz Presseausweis sind wir kontrolliert worden, mussten Taschen kontrollieren. Ich meine, ich durfte alles mit reinnehmen. Das durften die anderen nicht, weil ich muss ja schreiben und so. Also mein Handy durfte ich mit reinnehmen. Man hat zwar nichts genützt, weil das Netz so schlecht war, weil wir ja doch auch unsere Nachrichten dann absetzen. Und wie gesagt, normalerweise gehe ich dazu raus, aber da wäre mein Platz weg gewesen. Das ist alles für uns möglich gewesen. Aber wie gesagt, selbst wir sind kontrolliert worden. Ich habe damit jetzt auch kein Problem, um ehrlich zu sein. Ein großes, großes Polizeiaufgebot verteilt im ganzen im ganzen Gebäude, an den Treppenaufgängen, vorm Saal, dahinter, daneben.
Also viel los an dem Tag bei dem Urteil, bei dem es darum geht, war die Gruppe eine terroristische oder eine kriminelle Vereinigung. Und jetzt hören wir doch mal, was der Senat sagt.
Ich zitiere jetzt mal kurz die Anklage. Die ging nämlich davon aus, dass diese Gruppe auch geplant hat, den politischen Gegner zu töten. Also dass das mit dabei war, ihn zu verletzen, ihn zu töten und den politischen Gegner zu jemanden zu töten. Das ist sozusagen, ich sage jetzt mal, die Voraussetzung für eine terroristische Vereinigung oder das Sinnbild für eine terroristische Vereinigung. Und deshalb ist der Staatsschutzsenat zuständig. Da ist es angeklagt worden. Und ich nehm jetzt mal die Urteilsbegründung vorweg. Der Senatsvorsitzende hat nämlich gesagt, wir hatten Zweifel, ob das wirklich eine terroristische Vereinigung ist. Da hatten wir gleich unsere Zweifel dran. Wir hätten es uns einfach machen können und sagen können, nee, das ist nur eine kriminelle Vereinigung, keine terroristische. Dann hätte man das Ganze zum Landgericht verweisen können, müssen, in dem Fall sogar. Aber der Vorsitzende hat gesagt, obwohl wir Zweifel daran hatten, haben wir hier ergebnisoffen verhandelt die ganze Zeit. Aber wir sind zu dem Ergebnis gekommen, es ist, nicht falsch verstehen, nur eine kriminelle Vereinigung. Und das hat natürlich Folgen für die Strafen, ganz persönliche Folgen für die Angeklagten natürlich auch. Und welche, das kann ich nur ganz ausführlich erzählen.
Ja, Conny, sehr gerne. Aber warum ist die Gruppe, die ja Überfälle geplant hat, jetzt keine terroristische Vereinigung? Du hast ja gesagt, es waren heftige Körperverletzungen.
Die Leute sind erheblich verletzt worden. Erheblich verletzt worden. Also die Opfer, zum Teil auch wirklich Angehörige der linken Szene, aber zum Beispiel auch ein Polizeibeamter ist verprügelt worden. Das hatte auch eher so einen privaten Hintergrund. Aber diese Verletzungen und diese Prügeleien, hat der Vorsitzende des Staatsschutzsenates gesagt, das blieb bei Körperverletzungen. Es ist nicht nachweisbar und es hat sich nirgends erwiesen. Also es ging jetzt nicht darum, dass da Zweifel dran bestanden, dass die das nicht nachweisen konnten, dass die auch Leute töten wollten, sondern es blieb immer bei Körperverletzungen. Und weil es eben so viele Überwachungen gab, hat sich das in den Gesprächen auch sehr gut nachweisen lassen. das ist halt was, wo viele von den Zuschauern richtig gestöhnt haben und den Kopf geschüttelt haben. Und einer hat auch gesagt, das geht ja gar nicht. Weil wenn jemand so erheblich verletzt wird, muss man natürlich auch damit rechnen, dass er das vielleicht nicht überlebt. Aber darum geht's halt nicht. Es geht halt bei der terroristischen Vereinigung darum, dass die sagen, wir bringen die um.
Und wahrscheinlich auch solche Absprachen trifft nach dem Motto, okay, wir treffen uns hier und planen jetzt, wie wir gezielt Angriffe machen, trainieren solche Angriffe.
Genau, das haben die auch gemacht. Mhm. Das haben die auch gemacht. Und jetzt kommt das große, große Aber. Es ging immer nur um Verteidigung, hat der Senat gesagt, weil es gab Angriffe, spielt ja in Eisenach die Geschichte, und dort hat einer der Angeklagten, auch der Gründer von Knockout 51, der hat dort eine Kneipe betrieben und die war tatsächlich das Ziel von Anschlägen. Auch Menschen waren das Ziel von Anschlägen. Und bei all den Gesprächen, die dem Gericht zur Verfügung standen, die man so abgehört hatte, hat der Richter gesagt, es ging immer um Verteidigung oder um Angriffsprovokation. Also die sind wohl mal nach Erfurt gefahren, wollten ein autonomes Jugendzentrum überfallen, das haben sie dann irgendwie nicht gemacht. Und auf dieser Fahrt dahin haben sie sich die ganze Zeit drüber unterhalten. Ich kann das jetzt nur zusammenfassen, ich habe das Gespräch nicht live gehört, als es vorgespielt wurde, dass sie eher Schiss hatten, dass sie wieder angegriffen werden und damit Stärke zeigen wollten, damit sie in Ruhe gelassen werden. Dass also dieser Begriff der Angriffsprovokation, den hat der Vorsitzende juristisch erklärt, und da spielte also offenbar eine große Rolle. Aber wie gesagt, dass man irgendwo hinfahren, gefahren ist und Leute, den politischen Gegner, ich weiß, das ist ein blödes Wort, wenn es um Menschen geht, aber so ist es, umbringen wollten, das sei überhaupt nicht der Fall gewesen. Und deshalb lautete die Verurteilung nicht wie angeklagt und wie der Generalbundesanwalt auch noch beantragt hatte im Plädoyer, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, sondern Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Das führte dann zu niedrigeren Strafen, als der Generalbundesanwalt beantragt hatte, aber immer noch zu höheren Strafen, als die Verteidiger das wollten.
Ich würde gerne noch bei der kriminellen Vereinigung bleiben. Was macht noch so eine Vereinigung aus? Was sind da noch so für Merkmale?
Eine kriminelle Vereinigung auf jeden Fall, weil gesichert rechtsextremistisch, haben ihre Ideologie propagiert, wo es nur ging. Sie haben Bestrafungen öffentlich inszeniert, hieß es. Und dann eben, wie gesagt, dieses alle für einen, einer für alle. Also sie sind als Gruppe aufgetreten. Sie sind auf jeden Fall als Gruppe aufgetreten. Sie haben dann zum Beispiel auch so genehmigte Demos angeführt in dieser Pandemiezeit, dass sie da also Straftaten begangen haben. Und sie haben dann auch bei anderen Demonstrationen, zum Beispiel in Leipzig und Kassel, da haben sie dann auch mal einen Polizisten angegriffen und einen Journalisten. Der Journalist gehört eher so zur rechtskonservativen Seite und hat eigentlich selber auch ja gegen diese Regeln, gegen diese Pandemieregeln sehr viel geschrieben. Den hat's halt getroffen.
Okay.
Ja. Ja, also es stand eine Ideologie dahinter, hinter dieser Gruppe, und die Straftaten sind aus dieser Gruppe heraus begangen worden. Das ist das, was eine kriminelle Vereinigung ausmacht.
Und wurde eigentlich auch was über die Größe der Gruppe gesagt? Weil wir haben jetzt hier vier. Nee. Gab es da irgendwelche Aussagen, wie groß
da
das
ist? Da muss ich jetzt wieder dich und alle anderen wahrscheinlich auch enttäuschen. Ich kann dir das nur aus dem Gerichtssaal sagen. Und da hat es keine Rolle gespielt. Da hat es wirklich keine Rolle gespielt, dass es eine Gruppenstruktur gab und dass da noch mehr dazu, es gibt ja auch noch mehrere Verfahren. Es wird auch noch gegen andere Leute ermittelt, möglicherweise auch irgendwann Anklage erhoben. Ob das dann wieder zum OLG ist oder ob man dann gleich bei den Landgerichten anklagt wegen krimineller Vereinigung, das ist dann halt die Frage.
Aber natürlich bleibt die gefährliche Körperverletzung. Wie lange die Angeklagten ins Gefängnis müssen, das hören wir jetzt.
Die höchste Strafe sind 3 Jahre, 10 Monate. Das ist für den Gründer, ich sage jetzt mal den Hauptangeklagten, der auch der Chef war, der auch das Sagen hatte. Und die in der Anklage ging es auch noch um, also zur Beschreibung der Struktur, der hat dann die anderen auch mal diszipliniert. Der war der Chef, der hat 3 Jahre, 10 Monate gekriegt wegen Gründung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und für Körperverletzungsdelikte. Dann haben, ich muss jetzt wirklich mal sagen, die beiden anderen Erwachsenen, das sind ja alles junge Leute, aber Es gibt ja Erwachsenen- und Jugendstrafrecht. Und die beiden anderen Erwachsenen, die haben 2 Jahre 6 Monate und 2 Jahre 10 Monate bekommen. Da ist dann auch noch eine Sachbeschädigung, glaube ich, dabei gewesen. Aber ansonsten auch ging es um die kriminelle Vereinigung und um gefährliche Körperverletzung. Und dann war da ein Jugendlicher dabei und der hat eine Jugendstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten gekriegt. Und also da, Jugendstrafen sind ja grundsätzlich eigentlich niedriger als Erwachsenenstrafen, weil da der Erziehungsgedanke im Vordergrund steht. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich aus meiner Sicht eine der härtesten Strafen in dem Fall. Das heißt also, alle müssen ins Gefängnis, wenn dieses Urteil mal rechtskräftig ist. Weil wir haben ja darüber berichtet, aktuell auf im Radio und im Fernsehen. Und dann habe ich ganz viele Nachfragen gekriegt, dass die ja jetzt alle nach Hause gehen können. Das ist richtig. Selbst der 3 Jahre 10 Monate gekriegt hat und bis zur Urteilsverkündung in Untersuchungshaft saß, der durfte nach Hause gehen, weil der Haftbefehl aufgehoben worden ist. Und man lässt die Leute nicht ewig in Untersuchungshaft sitzen, weil es gibt nämlich einen großen Unterschied zwischen Untersuchungshaft und Strafhaft. Die Bedingungen sind einfach andere. Du kannst niemanden so lange in Untersuchungshaft sitzen lassen, da hast du ganz eingeschränkte Besuchsbedingungen. Das ist so, ich sag mal, härter. Untersuchungshaft ist deutlich härter für Angeklagte als Strafhaft. Die verläuft nach anderen Regeln. Dort hat man, ich weiß, wie das klingt, mehr Freiheiten im Gefängnis. Und deswegen kann die Untersuchungshaft nicht bis Ultimo gehen. Und dann haben die Richter gesagt, also bei 3 Jahren, 10 Monaten sind 2 Jahre U-Haft jetzt genug. Wir heben den Haftbefehl auf. Und es läuft jetzt halt so, ich weiß schon, dass die Bundesanwaltschaft, also der Generalbundesanwalt hat schon Revision beantragt zum Bundesgerichtshof. Und das heißt, die Urteile werden so schnell nicht rechtskräftig. Und wenn die dann rechtskräftig sind, dann werden die Angeklagten zum Strafantritt geladen. Dann, also diese Strafe schwebt jetzt über ihnen, keine Frage. Wenn sie dann rechtskräftig würde, müssen sie alle ins Gefängnis, werden dann geladen.
Die sind dann nach Hause spaziert, die Verurteilten?
Naja, das ist, also für mich ist das, Entschuldigung, ganz selbstverständlich. Es war ein riesen Polizeiaufgebot natürlich da. Es gab auch nach der Verurteilung nachdem das Urteil verkündet wurde, extremes Geschrei draußen. Ich konnte aber nicht rausgehen, dann wäre mein Platz weg gewesen. Ich habe mich dann später informiert. Da hat also jemand dieses Urteil gleich bei X.
Vormals Twitter.
Vormals Twitter. Ja. Gepostet und dann hat draußen einer sofort gejubelt und sind ja nicht alle reingekommen, standen ja noch viele vor dem Verhandlungssaal. Also das ist bei den Angehörigen auf jeden Fall und den Freunden sehr positiv aufgenommen worden, bei den Freunden und Angehörigen der Angeklagten. Und natürlich der in Untersuchungshaft saß, der hat auch ein kleines Kind, das er schon lange nicht gesehen hat. Das führte auch dazu, dass der Haftbefehl aufgehoben wurde, weil das natürlich eine extreme Belastung ist. Und da gab es dann schon viele Umarmungen draußen.
Urteil ist gesprochen, alle gehen raus und dann trifft man sich ja draußen vor der Tür.
Genau,
wie ist denn
so
das
ist
dann
es
eigentlich?
Genau so ist es. Die Polizeibeamten sind alle stehen geblieben, als wir gefahren sind. Wir mussten ja unser Material absetzen. Also die Bilder waren gefragt, ich musste dann weg. So lange war nichts, gar nichts. Ich habe auch im Nachhinein nichts gehört und nichts gelesen. Wenn man sich besser in den Szenen auskennt, dann wird man bestimmt da auch Fotos finden, dass die sich möglicherweise nochmal, so war es nämlich am Anfang, dass die sich da irgendwie in Pose nochmal fotografiert haben und das auf irgendeinem Netzwerk hochgeladen haben, so war es zu Prozessbeginn. Aber es war, also solange wir da waren, war es still. Es waren viele da, das sieht man ja auch an Tattoos und Kleidung und Aufschriften. Also waren viele Angehörige und Freunde der Angeklagten da.
Und musste da auch irgendwas abgedeckt werden? Weil ich weiß,
ich habe nichts gesehen. Ich achte natürlich auf sowas. Beim letzten Mal war es ja so, da musste sich einer die Backe abkleben. Der war auch wieder da. Aber ich habe die Backe war frei und ich habe, also die Wange. Und ich habe dann hingeschaut. Ich war relativ nah dran. Ich habe nichts erkennen können, wo ich jetzt gesagt hätte, das muss abgeklebt werden.
Okay. Und wir haben ja schon gesagt, Bundesstaatsanwaltschaft in Revision gegangen, Verteidigung eigentlich auch, oder ist das...
Also das kann ich jetzt halt nicht sagen, die haben nicht mit uns gesprochen, ich habe die gefragt, aber die wollten nicht mit uns, wollten keine Stellungnahme dazu abgeben. Die hatten halt, der Generalbundesanwalt hatte bis zu 7 Jahren beantragt Und die Verteidiger hatten deutlich niedrigere Strafen auch beantragt. Wenn einer in Revision geht, dann geht der andere meistens auch in Revision, damit es halt nicht nur schlimmer werden kann.
Conny, dann vielen Dank, dass du da mal wieder vor Gericht im Gericht für uns mit dabei warst und auch diesen Fall mit verfolgt hast. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Sie hören unseren Podcast alle 2 Wochen montags, dann gibt es eine neue Folge und Sie können alle Folgen nachhören in der App der ARD Audiothek und auch überall, wo es Podcasts gibt. Und in der ARD Audiothek, da finden Sie auch viele andere spannende Podcasts. Einfach mal in der Rubrik True Crime vorbeigucken. Da können Sie sich gerne durchhören und viel Spaß dabei. Musik.